Strophe und kein Refrain. Rein in die Folge, ihr kleinen Schweinchen!
Ja, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben Astra Colada-Zeit aus dem Übel und Gefährlich, aus dem Signal. Es ist der 25.12. Ihr habt wahrscheinlich noch einen fetten Bauch von geiler Ente und geilen Klößen. Und in Folge 288 habe ich nicht Daniel Hödmann vor mir, sondern Matthias Engst von der wohlbekannten deutschen Punk- und Surfband Engst.
Hallo.
Du mal wieder hier.
Schön, ne? Wir hatten das schon mal.
Wir hatten das schon mal, aber nur für 15 Minuten bei einer Zigarette. In der Hebebühne.
In der Astra-Stube war das.
Aber wir haben das nicht für Astra Colada gemacht, wir haben das nämlich für deinen Podcast genommen.
Nee, wir haben auch mal.
Du willst mich. Nein, haben wir
doch,
nicht.
Haben wir.
Nein, wir haben, eine ganze Folge.
Ja.
Nein.
Doch?
Nein.
Ich habe da noch gesoffen. Vielleicht habe ich da was
gemacht. da hast du gesagt. Da haben wir so ein Ding gemacht, wo du gesagt hast, wir machen jetzt auch Podcast.
Ja, stimmt. Das weiß ich nicht. Aber ich dachte,
Nein. Und dann sind wir einmal in der Hebebühne gewesen. Da habe ich dich auf eine Zigarette in den Raucherraum der Hebebühne reingezogen und habe gesagt, komm, erzähl mir mal 15 Minuten, wer du bist. Und danach waren wir Freunde.
Stimmt. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Stimmt. War das nicht sogar, wo du gespielt hast an dem Tag?
Da habe ich sogar noch gespielt.
Das war dieses legendäre, wo du meinst, ich trinke ein Glas Wein und dachte ich, oh, der ist ja anständig. Und dann kamst du mit diesem Magnum-Glas Wein an. Das hat sich auch so ein bisschen in mein Gehirn eingebrannt.
Ich liebe große Gläser.
Ja, das war ein Kelch, Alter.
Ich liebe große Kelche. ich habe mir dieses Jahr zusammen mit einer Freundin, wir waren zusammen auf dem Flohmarkt in Bremen und dort habe ich mir ein Espresso-Martini-Glas auf dem Flohmarkt gekauft, wo genau eine Flasche Sekt und eine Flasche Club Mate reinpasst. Und dann haben wir uns da hingestellt und haben uns den Fanmarsch in Bremen angeschaut und wirklich jede dritte Person kam, als wir mit diesem Glas rumgelaufen sind und haben gesagt, das ist geil, das ist richtig, richtig geil.
Brauche ich auch, Marktlücke. Vielleicht sollten wir das am Merch irgendwie einführen.
Das ist eine richtig geile Idee für Merch. Also Engst, Gläser, aber viel zu groß.
Ja.
Also Sachen, die viel zu groß sind eigentlich, aus dem normalen Hausgebrauch.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Das schreibe ich mir mal direkt auf. Wird direkt so weitergegeben an unsere Marketingabteilung.
Hey, 10 Jahre Engst. Wie habt ihr das denn geschafft?
Alter, frag mich nicht. Also irgendwie jetzt gerade, wir sind ja jetzt gerade durch mit der Tour, es ist irgendwie absurd, ne? Also gerade wenn ich überlege, Hamburg irgendwie übel und gefährlich ausverkauft. Ich glaube, wir hatten so die ersten Shows in Hamburg, die haben beim Headcrash gespielt.
Wollte ich gerade fragen, was war die erste Show, an die du dich erinnern kannst?
Headcrash.
Und wie klein? Headcrash.
Headcrash, und das war irgendwie unter der Woche und
vor 50 Leuten.
Ein bisschen mehr, so 60, 70 waren es irgendwie, aber Alter, das war damals, gedacht, weißt du, das war so geil, Alter, Hamburg und hier kommt überhaupt irgendjemand so, ne? Und das ist ja immer schon so der erste Indikator gewesen für uns, wenn du nicht mehr jeden kennst. So, also wenn du nicht mehr jedem irgendwie sagen kannst, ach, schön, dass du da bist und so, das war schon der Hammer. Wenn du jetzt überlegst, jetzt spielst du hier irgendwie Läden irgendwie mit knappe 1000 Leute und dass so dieser ganze Ritt von 10 Jahren sich dann doch gelohnt hat. Es ist sehr überwältigend, auf jeden Fall. Also immer wieder sehr viel Ehrfurcht.
Ich verfolge das ja auch jetzt so gesehen, nachdem wir uns die Freundschaft aufgedrückt haben.
Das ist sehr, sehr schön gesagt.
Und finde es ja faszinierend, dass das ja immer noch weitergeht. Ich habe irgendwann so einen Punkt gehabt, gerade am Anfang, wo ich gedacht habe, so, ja, das ist so, ne, das erreichen sie, das ist aber auch Limit of the Sky. Und ihr schafft es ja immer, von Album zu Album nochmal einen draufzusetzen und noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Menschen dazu zu kommen, eure Shows anzugucken. Und ich finde das faszinierend, ja. Weil das eigentlich auch gegen den Trend ist.
Ja, ich glaube, das ist aber genau auch das Geheimnis. Wir haben auch jetzt auf der letzten Tour tatsächlich auch darüber gesprochen. Hast natürlich so Indikatoren, also wie Spotify-Zahlen, die auf einmal hochschießen. So. Ich gucke mir das zum Beispiel mal relativ selten an. Und weil ich will mich damit auch gar nicht verrückt machen. Und auf einmal dann, letztes Mal, wo ich dann geguckt habe, waren wir irgendwie so bei 100.000 monatlichen Hörern und auf einmal bist du bei 160.000 monatlichen Hörern und so weiter. Und das freut einen auch, aber man fängt dann auch schon so ein bisschen zu grübeln an, wie kommt das, warum kommt das? Und ich glaube, das ist am Ende des Tages wirklich, weil wir selber, auch wenn wir ein Album schreiben, wir wissen selber nicht, was passiert. Also wir wissen selber einfach nicht, wie wird diese Platte klingen, was wird da thematisch drauf passieren. Das ist für uns auch selber immer eine Riesenüberraschung. Und das ist jetzt auch mit dem neuen Album. Es kommt ja jetzt 26 im Februar raus. Und also auch.
Und somit ein Jahr nach dem letzten Album.
Ja. So, also anderthalb ungefähr, ja.
Anderthalb.
Ja, anderthalb Jahre. Und 14 Tracks drauf. Und das ist auch echt wieder ein absolutes Potpourri der Gefühle, muss man sagen. Also wir schreiben ja sehr autobiografisch. Also von Anfang an gibt's
ja. Das ehrlichste Album, was ich je geschrieben habe, Digga.
Leider. Also du hast wirklich Songs drauf. Also um die Bandbreite zu beschreiben, ist ein Song drauf, irgendwie, ich glaub, Kein Zurück, große Trennungsballade, sehr autobiografisch, lange Beziehung bei mir kaputt gegangen und alles, viel verarbeitet, und gleichzeitig hast du dann aber zwei Tracks weiter einen Song, der heißt Magen-Darm, handelt davon, dass mein lieber Freund Sille, Bassist von Stomper 98, bei 35 Grad sich auf dem Metal-Festival Kartoffelsalat an der Tanke gekauft hat und den Durchfall seines Lebens hatte. Das ist so diese Bandbreite des Albums. Also große, große Trennung und Verlogen wird aufgelöst hin zu Durchfall.
Darmentleerung.
Darmentleerung, so, ne? Und kann auch durchaus manchmal auf einen oder anderen verstörend wirken, aber es ist nun mal die menschliche Bandbreite des Daseins.
Machst du dir den Kopf, ich meine, deshalb, ne? Eineinhalb Jahre ist das letzte Album her, und manche KünstlerInnen brauchen ja gefühlt 10 Jahre, um ein neues Album irgendwie aus dem Arm zu schütteln. Wie kriegst du das hin, oder wie kriegt ihr das hin neben dem Touren? Weil ihr macht ja die große Frühjahrs- und Wintertour plus diverse Festivals. Wann schreibt ihr überhaupt noch?
Wir haben uns das Schlafen einfach abgewöhnt. Also das ist tatsächlich sind wir alle so vollgepackt mit so viel Output. Und das Verrückte ist tatsächlich bei jedem Album, das kennst du ja selber, man schreibt Songs und dann kommt natürlich nur eine gewisse Auswahl irgendwie an Tracks auf die Platte rauf. Das heißt, du hast super viel B-Material, wo du dann immer denkst, Alter, das ist aber eigentlich gutes Material. Das können wir für die nächste Platte benutzen. Dann kommt die nächste Platte, und statt einfach sich das einfach zu machen, darauf
zurück das B-Material zu nehmen.
Das B-Material zu verwenden, ist schon wieder so viel Neues passiert, vielleicht auch neue Einflüsse dazugekommen und so weiter. Und dann schreiben trotzdem immer wieder neu. Also ich glaube, wir haben mittlerweile Karteileichen, ich würde sagen, bestimmt 150 Songs liegen, die immer so B-Tracks geworden sind, aus denen man locker wirklich geile Sachen basteln kann. Aber wir haben einfach immer tierisch Bock, Alter, einfach neues Material zu schreiben. Das war jetzt bei dem neuen Album auch so, ne? Weil es ist halt eben so nah dran an unseren eigenen Geschichten und an allem, was uns so beschäftigt. Ob das globale weltpolitische Themen sind oder halt eben die ganz kleinen persönlichen Geschichten. Leben bleibt halt nun mal nicht stehen. Und solange das so ist, haben wir halt einfach immer Output.
Welcher von diesen global wichtigen Songs auf der neuen Platte ist dir am wichtigsten?
Ja, also ich glaube, die Platte ist so die erste Scheibe, wo wir gar nicht so auf die ganz großen Themen eingegangen sind. Also bei den Platten davor gab es viel Sozialkritik, auch im großen Stil, ob das jetzt einfach Rechtspopulismus ist oder halt eben auch Themen wie Krieg und so weiter. Auf der Platte haben wir uns tatsächlich doch mehr auf unsere eigenen intimen Wehwehchen begrenzt. Also auch mal so Dinge wie, so Dinge, die, wir sind eine Berliner Band, also wir haben zum Beispiel einen Song drauf, Großstadtprolet, ist einer meiner absoluten Lieblingstracks auf der Nummer. Unfassbar gutes Instrumental gewesen, sehr punkig, gab aber keinen Text. Und ich war die ganze Zeit so, Mann, scheiße, Alter.
Und dann habe ich mich im Spiegel gesehen und hab diesen proletischen Berliner gesehen.
Besser, Digga, Alter. Ich saß in der Bahn und ich musste eigentlich zum Zahnarzt, und da saß ein Typ in der Bahn, also besser ging's nicht, Onkels T-Shirt an, Goldkette, dann so eine richtig abgefuckte Picaldi-Jacke drüber. Also ich dachte, Junge, da bist du auch 20 Jahre zu spät mit dem Style. Und dann machte der sich halt so super cool, so Kippe in der Bahn an, so richtiger Gangster halt. Und ich dachte, boah, Junge, Alter, du wirst mein neuer Songtext, und bin dem halt echt hinterhergefahren. So, ne, ich hab den einfach beobachtet. Und Alter, guter Song, mit viel Humor, auch so ein bisschen auf Berliner Schnauze gesungen. Und weil mich so eine Leute triggern mich halt auch so, ne? So im Alltag, muss ich sagen, vielleicht ist es auch das Alter, früher hätte ich da gesagt, ach, fuck drauf, aber desto älter ich werde, boah, denke ich immer so, Alter, wie viel Scheiße müssen manche Menschen im Hirn haben, auch so unsozial sich im Alltag zu verhalten und so weiter. Und das ist, weißt du, so ist die neue Platte. Es geht viel um so kleine Geschichten, die so um uns rum passieren. Wir haben einen anderen Song, Roter Teppich. Da geht es zum Beispiel um so die klassische Aftershow-Party bei vielen Rockbands. Ne? Man ist ja auch mal eingeladen und hat auch so ein, zwei so eine Nummern sich mal angeguckt, auch bei größeren Acts irgendwie und Kollegen, wo ich sagen muss, ist halt überhaupt nicht mein Wetter so, weil so dieses ganze, jeder ist wichtiger als der Nächste und jeder, dann und machen wir ja noch 50 Instagram-Bilder und bla und überall noch Filter drauf und so weiter. Und das sind so Dinge irgendwie, die haben wir jetzt auf diesem Album halt viel, viel mehr behandelt. So, ne? Aber halt eben doch eigene Unzulässigkeiten, also natürlich geht es auch bei der einen oder anderen Nummer auch mal ums Saufen. Ne, auch Filmriss ist ein Song auf der Platte drauf, so auch ein, zwei Eskapaden, die mir so nach durchzechten Abenden passiert sind, sind da sehr bildlich beschrieben und
romantisierst du das?
Alkohol?
Ja.
Nee, gar nicht. Also eigentlich ist es eher ein abschreckendes Beispiel tatsächlich. Also früher hätte ich, glaube ich, also hätte man es eher als lustige Saufnummern geschrieben. Jetzt nach 10 Jahren Bandgeschichte ist es eher so, alles hat seine Zeit, ist auch gut, aber es hat eher so einen kleinen Zeigefinger drauf. Aber mit viel Witz und Humor. Also man muss dazu sagen, ne, ich kennst es ja jetzt von mir schon, weil ich trinke ja auf Tour gar nicht irgendwie und sonst war immer der Tourabschluss das große Besäufnis und selbst das gibt's jetzt nicht mehr, weil ich irgendwie für mich jetzt gerade in den letzten Monaten so auch rausgefunden habe, bin jetzt 40 geworden, so mit der Sauferei irgendwie, weiß ich nicht, brauche ich es nicht mehr so. Haben wir ja gerade, bevor wir den Podcast gestartet haben, auch festgestellt, man hat auf einmal wieder Sonntage. Ich wusste gar nicht, dass die Woche 7 Tage hat. So, also das Romantisieren sowieso mit dem ganzen Alk und so weiter sowieso nicht. Trotzdem muss man halt dazu stehen, dass man halt auch wilde Zeiten durchlebt hat. Und weißt du, wir wollen nie mit Angst die Band sein, die sagt, das ist richtig, das ist falsch. So, ne? Die Leute sollen sich das anhören und sollen ihre eigenen Schlussfolgerungen draus ziehen. So, ne?
Ich finde es immer witzig, dass du immer sagst, wir wollen nie die Band sein. Ich finde es voll schön, dass du eigentlich immer, wenn es um die Band geht, immer als Wir-Kollektiv sprichst. Es kommt nicht, also ich glaube, du bist die einzige Person, die ich kenne, die in diesem Kosmos, mit der ich auch spreche, das nicht so auf sich bezieht. Ich will nicht, sondern du sagst halt immer, wir wollen nicht.
Ja, aber das ist.
Ist dir schon mal aufgefallen?
Ja, aber das ist, weil wir. Weil
sagt man dir das mal? Häufig? Oder liegt es einfach daran, dass die drei Jungs halt immer, also, dass sie nicht zu Wort kommen?
Nee, ich glaube schon, weil wir uns sehr einig sind. Also, das ist ja lustigerweise nicht nur die drei Jungs, die noch mit auf der Bühne stehen, sondern wir sind ja immer super krass im Austausch. Auch wir haben ja eine feste Crew seit vielen Jahren. Das ist ja alles Freunde und Familie bei uns und keine eingekauften Leute. Wir besprechen auch schon Themen, die auch musikalisch eben von Relevanz sind, besprechen wir halt immer auch in großen Gruppen. Also da wird auch oft im Nightliner über viele Dinge gesprochen. Das sind manchmal die kleinen Sachen, manchmal aber auch Politik so, ne? Und da sind auch nicht immer alle der gleichen Meinung und so weiter. Aber da wird viel diskutiert und gesprochen und das Endresultat, was in den Songs rauskommt, ist auch immer ein Endresultat von dem, was die Band halt auch vertritt. So, weil jeder muss halt auch dahinter stehen, so, ne? Also auch gewisse Themen so, ne? Wir haben ja auch so Songs wie der Meier von der AfD und Denker und Dichter, die natürlich auch eine klare Richtung einschlagen. Und man muss schon sagen, klar, bin ich als Sänger das Aushängeschild und kriegt da natürlich auch, wenn Shitstorm kommt, das als Erster ab. Aber wir leben halt nun mal auch in Zeiten, wo Rechtsradikale, sag ich mal, auch nicht mehr davor zurückschrecken, irgendwie, also wirklich bei dir zu Hause zu klingeln und so weiter. Und wenn wir so eine Themen besingen und in der Öffentlichkeit stehen, dann muss halt auch die ganze Band dahinter stehen, so, ne?
Ja.
Und muss das halt vertreten. Und deswegen ist es halt ein Wir-Gefühl. Da wird alles gemeinschaftlich besprochen und da müssen halt alle hinterstehen.
Das ist gut. Nach Herr Meier gab's eine Menge Shitstorm,
ja? Ja, Herr Meier war krass. Ich glaube, da war ich das erste Mal nach bestimmt 3 Jahren oder so auf Facebook und alter Vater, es waren irgendwie 600 Nachrichten und ich würde sagen, davon waren ungefähr 400 Hassnachrichten und locker 50 Morddrohungen. Und das hat sich aber auch wie ein roter Faden durchgezogen. Also ist auch okay so.
Ist auch okay, wenn jemand mit
es,
wir töten dich,
ich
wenn
lass
wir da,
ich lasse das, ey, ohne Scheiß, also ich lasse das auch nicht mehr an mich ran, so, weißt du, weil wir hatten eine Situation tatsächlich, dass wir waren Anfang des Jahres mit Hämatom auf Tour und haben wir unseren Song Denker und Dichter gespielt da schrieb uns dann auch so ein kompletter Nappel irgendwie, also
Nappel.
Aber wirklich, der war sowas von dämlich. Nappel. Der hat privates Facebook-Profil gehabt und meinte dann irgendwie, ja, ich war hier beim Konzert und Hämatom, und ich meine, Hämatom haben eine ganz klare Aus also eine ganz klare Ausrichtung, weißt du? Also da ist alles auf super weltoffen gesetzt und es sind auch wirklich gerade Jungs und Mädels in der Band. Und der schrieb uns dann halt irgendwie auch so, ja, mit euren Linksfaschismus und Pipapo und am liebsten hätte ich dir auf die Fresse gekloppt. Und der hat halt Monologe auf, also das war wirklich ein Pamphlet, was der da geschrieben hat. Und hat sich aber auch sicher gefühlt, weil ne, hat das so ein privates Profil gehabt und so. Und also da ging es dann auch richtig los mit, also ohne dass einer von uns geantwortet hat, der wirklich jeden Tag hat der da Zeit investiert und immer geschrieben und ja, wenn ich dich mal sehe, dann kriegst du auf die Fresse und bla bla. Und das Einzige, was du auf diesem Profilbild gesehen hast, war halt irgend so ein dicker Wanst mit einem Rammstein-T-Shirt. Und der war aber so blöd. Und da hat er seine Frau aber verlinkt gehabt im Profil. Und die hat ein öffentliches Profil. Und dann konnte man auch relativ schnell rausfinden, wo der wohnt. Und konnte man auch relativ schnell rausfinden, wo der arbeitet. Und so. Und irgendwann hat er mich mal auf dem schlechten Fuß erwischt. Dann habe ich mal zurückgeschrieben. Und dann habe ich so gemeint, naja, du, da und da, ich habe ein paar Freunde, ich wollte sowieso die mal besuchen kommen. Dann bin ich ja bei dir in der Stadt. Und dann können wir uns ja mal treffen. Und dann war so, woher weißt denn du das? Ich so, ja, Brudi, Alter. Ne? Also, vielleicht bist du bei MySpace stehen geblieben, so, aber also so anonym, wie du denkst, bist du auch nicht. Und dann ging's, das ist so lustig, also der hat wirklich über Tage da Hassnachrichten geschrieben und dann ging's aber los. Das ist ja typisch, ihr Linksfaschisten, jetzt wollt ihr mich ja einschüchtern und mit Gewalt drohen und so und bla bla. Ich gedacht, Alter, was ist los mit dir, Junge? Also wie kann man so doof sein? Und viele von diesen Leuten, die ticken so. Also das ist so, und ich, wenn du das an dich ranlässt, Alter, und dir da jedes Mal einen Kopf drüber zerbrichst, und das geht ja vielen Muckern so. Also das ist bei den Donuts so, das ist bei ZSK so, das ist bei Matzen so. Wenn du dich da über jeden Vollidioten irgendwie auslässt oder dir Gedanken darüber machst, dass der dir da irgendwelche Morddrohungen schickt, so, ja, Alter, dann hast du auch keinen Bock mehr auf Musik machen. Also mit mir macht das nichts mehr. Also.
Ich habe das abgestellt.
Es ist einfach so, es ist wirklich so, also mir kleben die Faschos halt auch regelmäßig bei mir in meinem Heimatbezirk in Berlin irgendwie die Türen zu und finde das halt witzig und ich habe auch schon rechte Gewalt erfahren und hat man alles durchgemacht, ist alles scheiße, aber irgendwann stummst du halt ab, so, das ist halt einfach so, ich will nicht in Angst leben und desto mehr Aufmerksamkeit ich meinem Gehirn sozusagen diesen Vollidioten widme, desto mehr schränkt mich das auch in meiner Freiheit, also als Künstler ein.
Aber ihr habt ja Meier damals ja nicht auf der Platte veröffentlicht. Das war so ein Track nach der Platte, oder?
Genau, das war tatsächlich, ich habe die Nummer schon vor ein paar Jahren angefangen zu schreiben und wir haben die aber dann nicht rausgebracht, weil wir auf unserem ersten Album Flächenbrand halt den Song mit Raketen auf Spatzen hatten, wo tragischerweise wir schon das so ein bisschen prophezeit haben, wo die ganze Nummer mit der AfD hingeht und welche Strategie die verfolgen, weil die haben sich ja am Anfang als sehr volksnah und sehr eher konservative Partei.
Europakritische Partei,
genau,
eigentlich die Partei.
Das war ja eigentlich genau, das war ja so die Ausrichtung. Und wir haben das ja da schon sehr thematisiert, dass das alles ein Deckmantel ist, weil man ja schon gesehen hat, viele, viele Leute und Funktionäre und so weiter, die auch in NPD-Kreisen am Start waren, sind da schon so rumgeschwurbelt. Und am Ende des Tages ist sie auch so gekommen und dass im Prinzip der rechte Flügel die AfD ja eigentlich vollkommen eingenommen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen die Nummer nicht rausbringen, weil wir haben das schon mal was gesagt. Und ja, Jahre später ist uns dann klar geworden, okay, es ist leider tragischerweise so, dass man doch noch was dazu sagen muss und dieses Thema halt immer wieder auf den Schirm bringen muss. Und deswegen haben wir die Nummer dann rausgebracht. Und der hat aber, ich glaube gerade eben, weil es nicht so eine Punk-Nummer ist, sondern es ist ja einfach wirklich eine Akustik-Nummer.
Es ist Reinhard May.
Genau, es ist Reinhard May. Und dadurch aber nochmal eine ganz andere breite Masse auch musikalisch erreicht hat. Und die Nummer halt, wenn man so sagen will, viraler gegangen ist. Weil es halt eben nicht nur das Punk-Rock-Publikum erreicht hat, sondern eben auch viele Leute aus anderen Schichten und so weiter. Und ich glaube, deswegen hat der Song viel Aufmerksamkeit erregt. Und er ist halt auch, wenn man es mal genau nimmt, auch nur eine Erzählung aus meiner Perspektive, weil dieser Herr Meier ist ein Nachbar gewesen, der jahrelang neben mir gewohnt hat. Anderer Name zwar und so weiter, aber es ist halt auch wieder sehr, sehr nah dran an einer eigenen Lebensrealität von mir. Und es ist trotzdem so geil zu beobachten, ohne dass man aktiv eine Haltung bezieht und sagt, scheiß AfD und das, fühlen sich so viele Leute durch diesen Text so getriggert, Alter. Und ich finde es, also Lob an uns selber.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ne? Auf der einen Seite sagst du stumpfst ab, auf der anderen Seite ist aber ein Typ, der doch schon irgendwie Lust hat, auch ein bisschen zu pieksen.
Ja, na klar.
Weil dir war ja auch schon bestimmt bewusst, als er diesen Song rausgebracht hat, dass es halt auf Gegenwehr kommen wird und dass Leute irgendwas sagen werden.
Ja, absolut.
Aber nur dieses, könnte ich damit pieksen, ist doch schon... Also willst du noch pieksen eigentlich?
Ja, na klar. Also es muss.
Ist deine Nadel noch scharf?
Also ich glaube, wenn wir mit Angst irgendwann anfangen, Musik zu spielen, wo die Leute sagen, oh, das ist schön. Also das ist so, oder okay, so, ne? Oh, das ist, ja, das ist gut, gute Band, so.
Das habe ich neulich beim Bügeln gehört.
Ja, und das ist so, das war aber auch schon immer mein eigener Musikgeschmack, war schon immer so, also mir ist es lieber, wenn Leute uns auch scheiße finden, weil dann gibt es auch proportional immer Leute, die uns gut finden. Das Schlimmste finde ich, was dir als Künstler, egal in welchem Genre passieren kann, ist, dass du so in der Gleichgültigkeit versinkst, weißt du? Und ich glaube, es gibt viele Künstler, so vielleicht auch so im Schlager- und Pop-Bereich, die sind damit sehr zufrieden, so, ne, dass sie so in dieser Belanglosigkeit vor sich hindüdeln, wie du gerade sagst, so, ne, man kann so die Hausfrau oder der Hausmann beim Bügeln hören, das ist in Ordnung.
Nichts gegen die Hausfrau, nichts gegen den Hausmann.
Absolut
nichts
gar nicht.
Nichts gegen Bügeln. Hemden müssen aber gebügelt sein.
Ja, ich habe jetzt einen Wäschetrockner, der macht das für mich tatsächlich, seitdem kommen die immer knitterfrei raus. Das ist Punk. Punk ist tot übrigens, offiziell,
genau.
Alter.
Also, genau, danke schön.
Also das ist geil, weißt du, nicht mehr Rauch.
Nicht mehr ich habe einen.
Ja doch, das habe ich mir jetzt tatsächlich gegönnt. So, ne?
Wirklich?
Also, ja, ich hab mir
von der letzten GEMA-Auszahlung, vom Online-Bonus der GEMA.
Von den letzten 20 Jahren, so, der GEMA, Alter. Ja, aber das ist, pieksen muss sein. Es muss auch mal wehtun, auch auf der neuen Platte sind auch, so in alle Richtungen, da sind auch Aussagen drin, da wird der ein oder andere auch sagen, ja, das kann man jetzt aber nicht so sagen. Und das werden auch Leute sein, die eher so aus dem weltoffenen Spektrum kommen.
Die sagen, dass sie aus dem weltoffenen Spektrum kommen, finde ich besser so zu sagen.
Ja.
Also man kann ja immer sagen, dass man aus dem weltoffenen Spektrum kommt, aber eigentlich ist das weltoffene Spektrum ja gar nicht so weltoffen, wie es ist. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ein, zwei Mal.
So, ne, ganz, ganz weit links und ganz weit rechts, ne?
Ja,
da sind Menschen.
Es ist halt immer dasselbe.
Die sind immer gerne für sich.
Genau. Und das ist halt immer, also ich bin sowieso kein Freund davon, ne, dass dieses so, denkst du nicht so, wie, also gehst du nicht hundertprozentig mit meiner Gedankenlinie mit, dann bist du automatisch zum Beispiel rechts. Weißt du, so, also ich habe ja lange auch mit Jugendlichen gearbeitet, zum Beispiel mit rechtem Hintergrund und so weiter. Und war schon immer ein großer Freund, auch Dialoge zu führen und auch Brücken statt Mauern zu bauen und so weiter. Und klar hat auch mein Verständnis ein Ende, aber ich versuche schon immer auch so Lebensrealitäten zu verstehen, und das nervt mich halt ganz oft in der Gesellschaft, dass den Leuten so, denen geht so ab, halt irgendwie sich wirklich auseinanderzusetzen und auch andere Argumentationslinien mal zuzulassen und sich auch mal darauf einzulassen. Man muss nicht alles irgendwie befeiern. Aber wir hatten das Gespräch draußen, du weißt, das ist ja allein schon, wie wirst du groß? Also wirst du im Einfamilienhaus groß mit gut situiert, so, weißt du, oder wirst du halt in einer Platte groß mit drei Geschwistern und der Vater hängt an der Pulle und so weiter. Das sind halt einfach andere, du hast einen anderen Startpunkt, so, ne? Und das ist nicht immer leicht, sich in andere Lebensrealitäten reinzufühlen und reinzusetzen, aber ich würde es mir ganz oft wünschen, so. Und ich versuche halt eigentlich immer Menschen, egal wo die herkommen, was sie für eine politische Richtung haben und so weiter, bevor ich mich wirklich auf einen Diskurs einlasse, erstmal zu verstehen, warum sind die so, warum denken die so. Sie müssen es mir natürlich auch erklären können. Also wenn mir jetzt zum Beispiel einer sagt, zum Beispiel, ich finde Ausländer doof, weil ist so. Und dann ist es halt schwierig, so, ne? Aber wenn mir jetzt zum Beispiel irgendwie, ich hab mal jemanden kennengelernt, der relativ festsitzend im rechten Spektrum war, und er hat mir dann seine Geschichte erzählt, er ist halt im Kinderheim groß geworden in Cottbus und ist halt übelste Kartoffel gewesen. Also, und er meinte halt, ja, Hälfte waren halt Leute mit Migrationshintergrund und die andere Hälfte waren halt Faschos. Und du musstest dich einfach irgendwo dazu gesellen, so, sonst hättest du halt von allen auf die Fresse gekriegt. Und da der halt einfach mehr Deutsch aussah als Deutsch, ist der da halt reingerutscht. Da ging es halt um Zusammengehörigkeitsgefühl, naja, und dann bist du halt als 12-jähriger Bengel, kriegst du halt Familie und so, alles, was du nie hattest im Heim, halt durch deine Kumpels, durch deine Brüder und so weiter, ne, wie die sich da alle dann immer nennen. Und dann rutschst du da halt einfach rein, so, ne, und das kann ich dann schon nachvollziehen, so, ne. Die Kunst ist natürlich nur, wie trete ich an diese Leute ran, um da gewisse Klischees aufzubrechen und so weiter. Und das ist auch super anstrengend. Also ich glaube, jeder Streetworker kennt das, so wie anstrengend das ist, mit jungen Leuten speziell auch zu sprechen, die so ins rechte Spektrum abrutschen und sich erklären zu lassen, warum die so eine Haltung haben und so weiter. Ne? Das ist mit allen Problematiken und so. Ne? Und, aber das finde ich halt immer sehr, sehr schade, dass viele Leute das aus, ob das links oder rechts ist, scheißegal, aber das nicht mehr können. Die können sich nicht mehr auf so eine Dialogkultur einlassen.
Hast du Angst vor der Zukunft?
Absolut.
Das ist so eine Plattitüde, ne?
Ja,
Aber
aber ist, also ich glaube, in der Lebenszeit, die wir beide, ich meine, du bist jetzt ja nur ein klein Müh älter als ich, ich glaube, man hat immer Angst irgendwie gehabt. Also ob das irgendwie, als er angefangen, Mauerfall, neues System, Erstarken der Rechten, so ich bin im Osten von Berlin groß geworden. Also als ich Teenie war, da war das gang und gäbe, das waren ja so die Ende der Baseballschlägerjahre. Ich hatte als Teenager,
Das Ende der Baseballschläger.
ja, das siehst du. Die Baseballschlägerjahre in Berlin, das war wirklich, da sind sozusagen wirklich die Glatzen mit Bomberjack und Springerstiefel, so ich Marzahn, Hellersdorf bei uns durch Berlin abends gezogen und haben halt alles verjagt, was halt irgendwie nach Zecke aussah. Das war ganz normal. Das war einfach gang und gäbe. Und das ist dann aber so verschwunden, sondern das gab es dann auch nicht, weil dann irgendwann im Osten von Berlin dann sich relativ viel russische Migranten breit gemacht haben und so weiter und viele Vietnamesen und so weiter. Und dann wurde das so ein bisschen aufgebrochen und die Glatzen auch keinen Bock hatten, sich mit den Russen anzulegen, dann war das weg. Jetzt ist es zum Beispiel super gruselig zu beobachten, also gerade bei mir im Heimatbezirk, du siehst das wieder. Du siehst wieder Glatzen wie vor 30 Jahren. Blöderweise sind die Russen jetzt leider nicht mehr dagegen, sondern laufen jetzt leider blöderweise mit. Und das zum Beispiel sind Situationen, die mir Angst machen. Also, dass Dinge sich aus meiner Kindheit, die mir wirklich als 13-, 14-jährigen Teenie-Punker also echt Angst gemacht haben, dass die jetzt wiederkehren. Und dass die aber auch Normalität geworden sind und dass ich aber das Gefühl habe, dass die Gegenstimmen wesentlich leiser sind als noch vor 30 Jahren.
Du wohnst ja auch in
Ich
Marzahn.
wohne mein
Und
ganzes
Marzahn ist
Leben,
ja dein ganzes Leben aufgewachsen,
40
groß
Jahre,
geworden, 40 Jahre Marzahn.
Ja.
Hast du schon mal den Punkt gehabt, dass du gesagt hast, ey, wisst ihr was, ich bin jetzt hier 40 Jahre, ich kann mir das nicht mehr angucken, ich muss jetzt nur noch auf mich achten und für mich achten heißt, ich schaue mir irgendwo so ein kleines Mini-Schloss für ein Abel und ein Ei irgendwo auf dem Land und dort richte ich mir meine eigene kleine Bubble auf?
Ja, also gab's. Also ich war lange in einer Beziehung mit unserer Mercherin, lieben Gruß Jane. Wir hatten tatsächlich ultra krasse Neonazis bei uns im Haus wohnen. Es war eine Koexistenz, irgendwie es ging, irgendwie man ist sich irgendwie aus dem Weg gegangen und irgendwann müssen die sich aber abends mal irgendwie so krass einen reingestellt haben und haben uns irgendwie abends am Dönerladen irgendwie abgefangen und weiß nicht was. Also es ging gar nicht um uns, irgendwie war die Bullerei vorher bei denen zu Hause, weil die ja wieder irgendeine Nazi-Party gemacht haben und die haben uns halt komplett zerhämmert. Also die haben wirklich vier erwachsene Männer, haben erst mich komplett zu Boden gejagt, also wirklich mit Knie kaputt gemacht und Zahn raus und haben dann aber vor meinen Augen meine damalige Freundin zusammengelegt so und das war wirklich Traumasituation, weil wir konnten logischerweise natürlich dann, also Polizei kam dann auch und werde das auch nie vergessen, weil wir haben uns dann in diesen Dönerladen geflüchtet und die Typen waren halt so krass, die haben sich halt vor den Döner angestellt, ganz in Ruhe eine geraucht, der eine kam noch rein und meinte, wenn die Bullen in 5 Minuten nicht da sind, bringen wir euch um. Und also das war ein krasses Trauma. Eine Bullerei kam dann auch und gab dann auch eine große Gerichtsverhandlung. Aber wir mussten halt also ins Kinderzimmer meiner Eltern sozusagen ziehen für eine Zeit, weil wir konnten ja nicht mehr in die Wohnung, die haben über uns gewohnt. Und das war tatsächlich ein Zeitpunkt, wo ich wirklich dachte, okay, ich schaffe das nicht mehr. Also auch wenn es mein Zuhause ist, ich muss hier weg. Hat auch viele Gespräche, auch psychologische Betreuung damals gebraucht. Das ist aber wiederum so ein bisschen der Vorteil gewesen. Ich bin da halt groß geworden, das heißt auch so auf dem Bolzplatz, da kannst du alle. Also da kannst du halt die Huls, du kannst die Arabs, du kannst die Russen, du kannst auch viele Skins. Und gerade so die russischen Kumpels, die man so kannte, die waren so: Weißt du, Matthias, tut mir leid, dass du auf Schnauze gekriegt hast. Ist nicht gut, ist nicht gut. So, weißt du, die waren immer so ein bisschen, wo ich dachte so, ja, ein bisschen mehr Mitleid wäre cool. So, da weißt du, ist doof, ist nicht gut. Aber weißt du, Frau zusammenschlagen geht nicht, gib mal Adresse. So, naja. Der Rest ist Geschichte und ich sag mal, der Typ, dann hat er auf jeden Fall erstmal ein Jahr lang Suppe gefressen und wir wohnen da, also ich, nicht mehr zusammen, aber ich wohne halt immer noch in meinem Bezirk und das war auch das Beste, weil das kann ja überall passieren so, aber das war der Moment in meinem Leben, wo ich echt dachte, okay, ich muss hier weg, so, ich muss hier weg, weil da hatte ich wirklich Angst, also ich bin fast ein Jahr lang nicht mehr Bahn gefahren, also nur noch Taxi abends und so weiter. Weil das hinterlässt was. Also ich habe selber schon mal auf die Schnauze vorher gekriegt, das ist alles nicht das Problem gewesen. Aber wenn du halt zugucken musst, wie deine Partnerin halt irgendwie von 3-4 erwachsenen Männern zusammengelegt wird und du einfach nichts machen kannst, das macht was mit dir so. Und da geht's dann auch um Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für dich selber, sondern halt eben auch für die Menschen in deinem Umkreis. Ne?
Hast du dich versucht mal hineinzuversetzen im Sinne von, was kann in diesen Menschen vorgegangen sein, dass sie wissentlich zu viert auf eine wehrlose Frau gegangen sind und die zusammengeschlagen haben?
Ja, das waren, leider Gottes, muss man dann noch sagen, also es gab große Gerichtsverhandlungen, war auch sehr traumabelastet, weil die ersten zwei Verhandlungen sind sie nicht gekommen und bei der dritten wurden sie gebracht. Und das ist ja jedes Mal, sitzt du ja da und bist ja am Arsch. Wir sind auch immer mit Begleitschutz gekommen, sind immer Kumpels mitgekommen und so. Und im Endeffekt, das waren krasse Gewalttäter, das waren schwere Alkoholiker. Aber man muss blöderweise auch sagen, das wurde ihnen halt auch als Vorteil ausgelegt. Ne? Also unter Alkoholeinfluss, nicht Herr deiner Sinne, ist, also am Ende kann ich dir sagen, also einer ist im Bau gegangen, weil der aber auch schon mit, der war auf Bewährung und der Haupttäter, von dem alles ausging, alleinerziehender Vater, schwerer Alkoholiker, Hartz IV und so. Das sind Dinge, die wurden dem positiv angerechnet. Der hat Sozialstunden gekriegt. Der hat einen Haufen Sozialstunden zwar gekriegt, aber für eine schwere Körperverletzung, da habe ich auch gedacht, alter Vater, also. Und ich persönlich kann mich da nicht reinversetzen, was in Menschen vorgeht, aber das ist halt einfach Hass. Ich glaube, wenn du dein eigenes Leben so an die Wand gefahren hast und so ein Stück Scheiße bist, so, ist es für viele Menschen so viel leichter, ihren Hass auf andere Menschen zu projizieren, entweder aufgrund von politischen Ansichten oder halt eben Hautfarbe und Religion, irgendwann hier zu suchen, den hasse ich jetzt, statt einfach in den Spiegel zu gucken und zu sagen, Alter, ich müsste mich eigentlich selber hassen, weil ich habe hier so viel Scheiße gebaut, ich habe mein Leben so an die Wand gefahren, aber das können, ich glaube, die Menschen haben diesen Punkt verpasst und dann ist blinder Hass und blinde Wut da. Das alte Lied sozusagen.
Aber du gibst ja immer Zahn auch was zurück. Also du bist ja, wie nennt man das? Du arbeitest in einem
Jugendclub.
In einem Jugendclub und bist dort, bist du da ein Pädagoge oder bist du?
Genau. Also ich bin da als Sozialarbeiter angestellt, leite den Club auch seit 10 Jahren.
Und veranstaltest jetzt ja auch kontinuierlich Konzerte dort?
Genau, im Rahmen meiner Möglichkeit versuche ich da halt auch einfach kulturelle Veranstaltungen zu machen, weil das ist halt in so einem Bezirk, der jetzt auch statistisch gesehen eher zu den sozial schwachen Bezirken in Berlin gehört.
Wo man normalerweise auch nicht erwartet, dass da Konzerte stattfinden.
Genau, also wir haben einen Club, die Klinke, ist ja auch bekannt, ist auch ein Jugendzentrum, die super stark und super aktiv wirklich Konzerte betreiben, wo du halt auch wirklich geile Acts siehst für wenig Geld und man muss ja immer sagen, da geht es ja nicht nur darum, irgendwie einen lustigen Konzertabend zu veranstalten, sondern Kultur bringt ja immer junge Leute auch zusammen. Und auch manchmal Leute, die vielleicht auch eine andere politische Ansicht haben, aber soziale Arbeit funktioniert auch ganz oft am Tresen bei einer Kippe und einem Bier und einfach dem anderen mal zuzuhören und einfach auch so Klischees aufzubrechen. Also wie oft ich in meinem beruflichen Werdegang rechtsaffine Jugendliche kennengelernt, die das Bild von die Linken, so sind die alle und auch oder Homosexuelle, so sind die alle. So, und dann sitzen die da am Tresen und dann quatschen die und dann sagst du nach einer Stunde so, ja, ich bin übrigens links oder dann sagt einer dann, ja, ich bin übrigens homosexuell, aber wir haben hier eine Stunde ja richtig geil gequatscht. Und dann sind die so, ja, okay, krass. Und dann haben die halt Berührungspunkte. Das heißt jetzt nicht, dass jeder dann in die Hände klatscht und sagt, alles happy lappy und so. Aber deswegen sind solche Veranstaltungsorte wichtig, dass Menschen halt die Möglichkeit haben, zusammenzufinden. Und das bricht einfach ganz, ganz viel weg, weil die Förderung in Berlin letztes Jahr, 7 Millionen Euro wurden im Kulturbereich in Berlin gestrichen. Also wir kämpfen auch hart ums Überleben. Wir haben unfassbar wenig Geld für Personal. Also es ist einfach ein Kampf. Ich sage also wirklich, alle Leute, die diesen Beruf machen, die machen das aus Überzeugung. Weil wegen der Kohle, sage ich dir, machst du das nicht. So, also das ist, wenn ich jetzt nur diesen Job machen würde, davon könnte ich nicht leben. Das würde nicht gehen. Also gerade mit ansteigenden Mieten und so weiter. Also du zahlst mittlerweile Randgebiet Berlin. Mieten, Alter, also ich wohne in einer Zweiraum-Plattenbauwohnung, das sind 54 Quadratmeter, ich zahle 800 Euro.
Was?
Ja. Das ist einfach, das ist eine Platte, so. Und das ist halt einfach, aber du findest halt, wie in allen Großstädten und München und so weiter, das ist ja genau dasselbe und ich denke mal, in Hamburg wird es genau dasselbe Spielchen sein. Du findest keinen Wohnraum mehr und wenn du zur Besichtigung von einer Wohnung gehst, Alter, dann stehen da 40 Leute. Minimum, so. Und vor 20 Jahren war das so, da wollte keine Sau am Randgebiet von Berlin wohnen, alle wollten in die Stadt reinziehen, ne? Friedrichshain, Prenzlberg, hip und trendy, das kannst du vergessen, also du kannst dir diese Wohnung nicht mehr leisten, also da kriegst du keine, du kriegst eine Zweiraumwohnung im Stadtkern drin, in Berlin kriegst du nicht mehr unter 1,5, so, ne? Und dann meistens Mietverträge für 2 Jahre und so eine Scheiße, so, also das ist vollkommener Irrsinn, naja. Aber ist trotzdem schön.
Was wollen wir uns nur beschweren?
Ja. Ey, wir sind heute richtig, das war jetzt richtig so düsterer Podcast, merke ich.
Ist gar nicht düster Podcast, Das ist ehrlicher Podcast. Ich habe jetzt Angst gehabt, dass ich dann irgendwann zwischendurch mal hinten die Kassette, die du da hinten drin hast, weil ich kenne dich ja. Es gibt ja so Kassettenabspulmatze, von dem ich halt genau höre, das ist ja das Gute, einen Freund zu haben, der hört dann genau, wann Matze da was erzählt, was er heute Morgen schon irgendjemand anderes erzählt hat und gestern schon wie jemand anderes erzählt hat. Und dann ist es auch mal schön, so den ehrlichen Matze zu bekommen. Nicht, dass ich nicht glaube, dass du nicht ehrlich bist, aber vielleicht hat dir das schon jemand mal gesagt. Also als Freund habe ich dir das sagen, ne?
Ja, du hast mir sowieso alles. Ja,
du immer ehrlich, also ich meine, genau, das meine ich. Und ich meine das ja auch gar nicht böse. Ich weiß ja, was halt, was du an Leuten am Tag so durcharbeitest, die ja dann irgendwie alle ein Stück von Matze haben wollen. Da bist du mal wieder hier.
Wohl eher von Ängst. Also das ist ja immer so, dass...
Ach so, ist das. Ja. Merkst du das, dass ich zum Beispiel auch heute vorbeikomme, um zu sagen, Matze ist da?
Ja, das also eben dadurch, dass wir halt eben doch befreundet sind und ja auch auch schon viele Gespräche auf einer emotionalen Basis hatten, merkt man immer ganz oft so, wann die Leute so an Ängst interessiert sind, was auch vollkommen legitim ist so, weil das ist ja auch die Band und auch die Künstlerfigur, in der natürlich auch ganz viel Matze drinsteckt. Aber dann merkst du auch ganz schnell den Switch, wenn jemand so wissen will, aber wieso der Privatmensch Matthias?
Interessiert mich kein Stück.
Furchtbar.
Matthias ist Ängst, der geht mir eher auf die Eier, als dass er mich interessiert. Weil ich
das denke, meine Mutter auch immer.
Weil denke ich, was willst du mir erzählen? Das hast du doch gerade den Jungs davor auch schon erzählt. Das musst du musst mir doch jetzt hier.
Und die haben nicht mal gefragt.
Du musst mir doch hier nichts mehr beweisen, Alter. Musst du dir eigentlich noch was beweisen?
Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein. Also das ist schon so, der morgendliche Ansporn ist auch immer noch so dieses so neue Challenges für mich selber finden. Also ich bin ja, also jetzt nicht, dass ich jetzt die große Midlife-Crisis habe, aber irgendwie, als dann dieses Jahr irgendwie 40. Geburtstag war, da habe ich so in den Spiegel geguckt und habe gedacht, boah, andere Leute sind mit 40 Erwachsene. Und wirklich, ich fühle mich, also ich bin kein Erwachsener. Also ich bin wirklich alles andere als ein Erwachsener. Also das ist so, wirklich Freunde um mich rum und Bekannte, die sind 40 und dann sage ich, ja, das sind erwachsene Leute. So, ne? Also die sind Rentenversicherung und alles läuft und die legen Geld für später an und bla. Und ne, die sind so strukturiert in ihrem ganzen Leben und viele Dinge daran finde ich auch, glaube ich, ganz interessant und gut, weil sie sich vielleicht auch so ein Gefühl von Sicherheit suggerieren und so weiter. Und das bin ich halt überhaupt nicht. Und ich versuche aber immer wieder so jeden Tag aufs Neue so Challenges zu finden, so jetzt wie zum Beispiel jetzt eben so viel umgestellt, so kein Alkohol mehr, entdecke Spaziergänge für mich, so haben wir draußen besprochen, Gruß an meinen Freund Sebastian Matzen. Wir versuchen jetzt regelmäßig, gehen wir im Wald spazieren. Also hätte mir mal jemand gesagt, dass ich am Sonntag, wo ich normalerweise kotzend über dem Klo liege und Lieferando leer bestelle, stattdessen jetzt irgendwie einen Kaffee trinke und dann im Wald 3 Stunden spazieren gehe, ich sage, du warte mal, bist du doof oder was? Und genieße das aber total, diese neuen Herausforderungen für mich zu finden, was macht mich glücklich, Sport auch ganz viel. Und aber eben auch, wo wir dann wieder den Bogen schlagen zur Musik, nicht anzufangen, eine Kopie von sich selber zu werden. Also nicht immer wieder dieselben Platten neu aufzulegen mit neuen Melodien, sondern wirklich immer wieder die Challenge zu finden, schaffe ich es eigentlich noch mit dem nächsten Song, einen Song zu schreiben, den ich auch gerne selber höre. Und ich muss wirklich sagen, Ängst ist die erste Band, ich höre meine eigene Musik. Ich habe vorher in vielen anderen Bands gespielt.
Das glaube ich dir.
Und ich habe also nie meine eigene Musik gehört. So. Und Ängst ist die einzige Band, in der ich jemals war, wo ich meine eigene Musik höre. Und die Challenge ist ja immer als Songwriter, wenn du einen neuen Song fertig hast, das kennst du ja auch, also das ist dann immer, der aktuelle Song ist immer der beste Song. Also du musst immer mit dem Gefühl rausgehen, das ist der beste Song, den ich je geschrieben habe. Tolle Nummer und so weiter. Und solange dieses Gefühl noch da ist, ist alles gut. Und das versuche ich zum Beispiel auch immer wieder. Also immer wieder dieses Gefühl am Leben zu erhalten, immer wieder mich selber herauszufordern. Geht's noch neuer? Geht's noch besser? Mich selber auch zu überraschen. So, ne? Und das ist, ich glaube, wenn man das aufgibt und das nicht mehr hat, Stillstand ist der Tod, hat, glaube ich, Campino mal gesagt. Ich glaube, dann ist auch vorbei. Und dann wäre ich auch nicht
und
mehr.
Und der sieht immer noch fantastisch aus.
Ja, also außer wenn er sich da gerade mal so einen Blödmannsfrack irgendwo anzieht, also das muss
der
jetzt...
Der ist alt, der darf sich mal auch mal einen Blödmannsfrack anziehen.
Ja, das ist ja auch, also ich sag, gab's ja dann auch große Diskussionen, die Hosen und muss das jetzt sein, ey, ich war ein riesen Hosen-Fan, also ich glaube, ich war auf 50, 60 Hosen-Konzerten und ich sag immer, Alter, die Schlachten, die Hosen geschlagen haben, die soll erstmal einer hinter sich bringen, dann kann man auch meckern.
Die haben die damals schon gewonnen, bevor wir überhaupt gemerkt haben, dass es die Hosen gab.
Ja, also ey, ohne Scheiß, es ist so, bin jetzt nicht mehr der größte Hosen-Fan, die alten Sachen höre ich super gerne, ist alles legitim, was die machen, so, wie sind wir jetzt auf die Hosen gekommen?
Weil du gesagt hast, Campino. Hm. Und
stimmt, der hat gesagt, Stillstand ist der Tod.
Stillstand ist der Tod.
Und ja, und ich glaube, so sollte man auch durchs Leben gehen, niemals in so einem Punkt anzukommen, zu sagen, ah, jetzt so wie es ist, kann jetzt alles immer bleiben. Ich glaube, man muss immer, man sollte immer an sich arbeiten. Und
wird
immer
es versuchen. Ja auch nicht. Also wird es nicht. Kann ich beruhigen? Ich kenne dieses, eigentlich bin ich ja nicht erwachsen. Aber es gibt so einen
Punkt. Das stimmt, das kann ich bezeugen.
ja. Aber es gibt so einen Punkt, wo man merkt, so, oh, ich bin kein Kind mehr. Das ist so ein Punkt, so wenn man in so einem Alter ist und beide Elternteile nicht mehr da sind, ja, und halt auch nicht mehr auf dieser Erde verweilen und du auf einmal merkst, krass, ich bin jetzt kein Kind mehr. Hm. Also kein Kind von irgendwen, weil ich bin jetzt hier alleine.
Ja.
Und das ist strange. Das macht etwas mit einem, man wird, ich will nicht sagen, man wird nicht erwachsener, aber man wird nachdenklicher, ruhiger und es ist oft auch so, früher hätte ich mich vielleicht noch darüber aufgeregt, heute halte ich vielleicht einfach den Mund und warte ab und guck, was passiert. Also man ist nicht mehr, ich bin nicht mehr so auf dieses, ich muss jetzt hier auf den Knopf drücken und dann passiert da hinten sofort eine Explosion, sondern ist halt einfach so dieses, ey, ich warte, diese Explosion wird sowieso da hinten entstehen, ich muss jetzt gar nicht diesen Knopf drücken, ich muss einfach nur warten, wann passiert. Ah, jetzt passiert's.
Ja, ja.
Ich habe jetzt gar nicht gerade großartig gedrückt, dass da hinten es trotzdem passiert, aber ich musste gar nicht eine eigene Action erzeugen und eigene Kraft und eigenen Willen und vielleicht auch Wut und Schweiß und irgendwas hineinzubringen, sondern das passiert da hinten, passiert's sowieso. So, und das hat sich so ein bisschen geändert.
Ja, das glaube ich.
Deshalb, alles ist so, weiß ich nicht. Du kommst dahin, wenn du nochmal die vier Jahre auf dem Parcours mit Sebastian Matzen gegangen bist und die ersten Songs übers Spazierengehen kommt, dann kommt euer Wannsee. Ängst. Ich bin einfach euer Wannsee-Detektor. Solltet ihr mal einen Song rausbringen, wo man sagt, so hier, das Wannsee. Ja, dann sage ich, das ist euer Wannsee.
Vielleicht ist er sogar schon auf der neuen Platte drauf. ein Song, der heißt Song über Blumen. Also der könnte es werden, wird auch eine Single-Auskopplung.
Eine Song über Blumen? Hm? Ist der laut oder ist er wieder mit einer Klampfe gespielt?
Es ist eine Mid-Tempo-Rocknummer und witzigerweise ist ein Songtext darüber, dass ich nicht weiß, worüber ich einen Song schreiben soll, weil ich einfach schon über alles geschrieben habe. Und genau über diese Situation schreibe ich einen Song.
Ah, das heißt, du brauchst neue Einflüsse.
Ja, und tatsächlich ist es immer, wenn man denkt, dir fällt nichts mehr ein, dann kommt das Leben so von hinten und wirft dir auf einmal neue
Blumen,
Geschichten,
Blumen
um
vor
die
Ohren. Die
und also wenn ich mich wirklich vor einer Sache nicht rette.
Hasemaust, ich glaube, den hast du mir schon geschickt.
Ja,
da sind Bläser mit drin, ne?
Ja, so ein bisschen, ja.
Und weißt du, was ich dir als Kritik gegeben habe? Hör auf mit dem Ska.
Der ist angepoppt, wie man so schön sagt. Ja. Aber ja, den mag ich sehr gerne so. Und ja, du, wie gesagt, ich finde es auch schön, ruhiger zu werden. Also auch, bin auch bei Weitem nicht mehr so impulsiv wie früher. Also bin früher auch schnell mal durch die Decke gegangen, irgendwie auch so bei so den kleinen Ungerechtigkeiten des Alltags. Gibt nun mal einfach viele Arschlöcher da draußen, inklusive mich. Aber ich merke heute, ich habe einen längeren Atem so. Also ich muss nicht mehr wegen jedem Vollidiot meine Lebenszeit irgendwie opfern und auch sehr zur Freude von meinem Zahnarzt, muss ich dazu sagen. Und auch das war eine Entwicklung. Also auch das war am Anfang ein innerer Kampf zwischen, oh, bist du jetzt alt geworden und hast du dein Feuer verloren? Wie so viele Bands so pathetisch im Punk das so besingen würden, so das alte Feuer in uns und wir, es ist immer noch da. Und ich bin so, boah, ich bin eigentlich ganz, ganz froh, dass die Flamme ein bisschen kleiner brennt. So, ist auch vollkommen in Ordnung.
Aber stetiger.
Ja,
das
genau,
wollte ich dir nicht mehr noch sagen, was viele dann auch vergessen oder was man selber halt auch vergisst ist. Du bist ja schon nach einer Show auf 120-130% nach oben gepusht, wenn du eine gute Show spielst. Und sich dann halt noch in die große Spirale des Suffs und der Feierei hineinzubegeben, bis morgens um 6, um dann wieder aufzustehen, in die nächste Stadt zu fahren, genau das Gleiche zu machen und sich dann wieder in die große Spirale des Suffs, was das
du an verlierst dich halt auch.
Was also. Das an Energie kostet, aber, was halt eigentlich gar nicht nachvollziehbar
ist.
Ja,
aber es ist natürlich auch, und ich glaube, das wissen halt auch ganz viele Musiker auch, es ist auch ganz oft einfach auch ein Mittel zum Zweck, um sich abzulenken von den eigenen
Problemen.
Und das ist ja dieses klassische Tourloch, was ja alle kennen, wenn du auf Tour bist. Du lebst für 1, 2, 3 Wochen so ein Paralleluniversum, musst dich eigentlich nicht um groß was kümmern, Essen ist irgendwie da und spielst dann deine Show, wirst vollgeballert mit Adrenalin, kriegst Applaus und dann sitzt du aber auf einmal zu Hause und da klatscht halt keiner mehr für dich so, ne? Und dann fängst du halt ganz schnell an, über vieles nachzudenken und viele Kollegen und inklusive mich auch in der Vergangenheit versuchen dann dieses Spiel zu Hause weiterzuspielen und dann kommst du nach Hause und sind wir wieder zu Hause, dann gehen wir nochmal in die Kneipe mit den Kumpels und dann gehst du dahin und dann feierst du da nochmal und dann rufst du vielleicht die Mieze nochmal an und so, ne, also nur um dich zu betäuben, um nicht anzufangen, sich mit dir selber auseinanderzusetzen, aber das ist, ab einem gewissen Punkt ist es genau der richtige Punkt.
Ich finde es aber auch geil, was der eigene Kopf dann einen halt auch für Ausreden selber spinnt, absolut, warum man das macht.
Absolut. Ne? Und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, also nachdem man 3 Wochen lang abgerissen hat, ist es auch vollkommen in Ordnung, noch den Sonntag sich reinzuorgeln und es ist auch vollkommen in Ordnung, nachts um 3 auf dem Montag Serafina Chantal anzurufen und zu sagen, du, wir haben ja mal geschrieben, wollen wir uns nochmal treffen auf einen Kaffee? Und also nur Blödsinn zu machen und also nur am Limit zu leben, einfach, das ist ja auch Suchtbefriedigung so. Und
ich muss heute Abend auf dieses Konzert, weil
und
es
ich
ja
habe mir das auch verdient.
Ich habe es mir verdient, weil es ja Netzwerkpflege ist.
So.
Und deshalb bin ich am Mittwoch und am Donnerstag auch noch auf Konzerten, weil es ja Netzwerkpflege ist. Ich bin ein Teil des Netzwerks. Ich muss mich da blicken lassen.
Genau.
Und natürlich trinke ich Alkohol, sonst würde ich mir dieses Konzert ja niemals angucken. Genau. Und dann ist ja erst das Wochenende da.
Genau. Und mittwochs ist ja Bergfest sozusagen, da ist die Woche ja auch schon fast vorbei, da kann man sich auch schon wieder einen reinstellen. Ja, also die Ausreden, die sind da. Also das ist, und das ist aber auch eine geile Challenge halt, um da nochmal drauf zurückzugehen, ist das so dieses so, wenn du dann aber irgendwann an diesen Punkt kommst und merkst, okay, es gibt jetzt eigentlich nur 2 Entscheidungen. Also entweder spielst du das Spiel so weiter und du wirst daran einfach irgendwann verbrennen. Also die wenigsten Leute schaffen das bis zu ihrem Ende der Karriere, das so durchzuziehen. Oder sie sind halt wirklich nur ein Schatten ihrer selbst. Oder man setzt sich dann halt eben wirklich mit sich auseinander und ändert Dinge. Und das ist eine krasse Challenge. Also du bist auf einmal, stellst du viele Dinge in Frage, die du vielleicht auch lange gelebt hast. So. Und das bedeutet auch viel Selbstreflektieren. Das bedeutet auch eigene Fehler eingestehen. Ich bin zum Beispiel jemand, jetzt wird's leichter, aber noch vor 10 Jahren war das für mich unfassbar schwer, Kompromisse zu finden, Schuldeingeständnisse zu machen, weil ich da schon sehr dickköpfig unterwegs war. Also auch Diskussionen mit mir bis aufs Blut geführt. Und es ist aber anders geworden. Es ist ruhiger geworden, auch weil man einfach einen klareren Kopf hat und über Dinge einfach anders nachdenkt und so weiter. Aber das ist eine Challenge so.
Du sagst ja, du trinkst auf der Tour nichts. Und du hast mir aber gerade gesagt, du trinkst eigentlich seit 3 Monaten nichts. Ist das etwas, was wir besprechen können?
Ja, da können wir drüber reden, klar.
Was ich halt nämlich total gut finde, ist, wenn ich jetzt, ich war wirklich, ich war auf mehr Angstkonzerten, als dass ich mir eure Platten angehört habe, weil ich finde, ihr seid eine Liveband. Nein, ich höre mir das einfach wie bei den Donuts. Ich höre mir das gerne, ich bin nicht halt da und wenn ihr da bin, macht ihr irgendwas mit eurer Energie, dass ich sage, ich find's geil.
Ja, ja.
Und sehe natürlich aber auch, was ihr für eine krasse Fanbase habt. Und finde das in dem Momentum, dass du es dann so ehrlich auch ansprichst, total cool, weil es ja auch wieder eine Art Vorbildfunktion hat, weil eure Fans euch ja so nahe sind. Die vergöttern euch ja oder auch teilweise, die vergöttern ja auch dich. Und da einfach von diesem Typen, der halt auch noch, mit dem ich ja so auch aufgewachsen bin, die letzten 4 Jahre aufgewachsen, mit dem ich halt auch so, wir haben beide eine Art Alkohol zu, oder das Feiern zu romantisieren.
Ja, ja, ja. Also es ist ein, zweimal passiert.
Finde ich es halt schön, aber auch eine andere Seite zu zeigen, in dem Sinne, ey, mein Körper und mein Seelenheil braucht es auch mal clean zu sein und ich mache das offen und mache nicht nur die Romantisierung, alle sitzen jetzt gleich bei dem Song Bier besoffen, sondern auch, es ist auch mal wichtig, mal zu sagen, nee, mein Körper braucht jetzt gerade was anderes und meine Seele braucht was anderes.
Ja, ja, und ist es halt einfach auch. Also wir haben auch vor der Tour so ein bisschen durchgesprochen, was wir so an Animationsprogramm mit den Leuten machen wollen, worauf wir Bock haben. Und wir haben halt einen super Videografen bei, der macht einen geilen Job, der macht viel Spaß mit den Leuten. Und da kam dann auch auf, ey, so, hier sollen wir so ein paar Klopfer mitbringen, so, ne, den Leuten so zwischendurch mal einen Schnappo geben. Da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht haben, weil die Leute können sich hier Bier reinknallen, sollen sie auch machen, das ist auch alles gut, aber ich will nicht noch proaktiv sozusagen fördern vor der Kamera, du musst jetzt saufen und gute Laune haben, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du gute Laune hast und ein Bier in der Hand hast, ist alles geil, aber ich habe mich da zum Beispiel ganz klar gegen ausgesprochen und das hätte vor 10 Jahren auch noch anders ausgesehen. Da hätte ich auch gesagt, ja geil, Alter, wir sind früher auch, wir sind ja dicke mit Berliner Luft irgendwie.
Fällt mir sofort Feine Sahne Fischfilet, die mit so einem riesengroßen hier Feuerlöscher ankommen, wo halt nur Berliner Luft drin ist,
ja,
und einfach in die Leute reinspritzen, ja, und saufen.
Ja, und ich also allein deswegen schon, einfach weil wir mittlerweile auf unseren Konzerten unfassbar viele Leute haben, die ihre Kiddies mitnehmen. Und
das macht was, ne?
Das macht absolut was so. Und ich mir dann einfach denke, ich habe schon immer ein schlechtes Gewissen, weil wir haben ja so einen Song 3 Uhr nachts, da ist so eine Textpassage drin, ich brüll nach oben, fick dich, du Hurensohn. Es ist dann immer schon so ein kleiner Running Gag geworden, dass die Kiddies dann immer am lautesten dieses Wort mitbrillen dürfen, wo ich immer sage, hier der Pädagoge hat es erlaubt, einmal dürft ihr heute Abend alles rauslassen. Aber ich muss dann eben auch nicht auf der Bühne mir komplett den Arsch zu hämmern und saufen, weil ich dann denke, nee, das ist nicht das, was ich den Kids so mitgeben will. Und ich halt immer eben auch ganz, ganz klar selber sagen muss, wie auch viele andere Musiker, auch ich habe einfach über die Jahre ein akutes Problem mit Alkohol entwickelt, weil das fängt an bei der, wie resistent man wird. Also in den Hochzeiten, da hast du teilweise zusammengesessen, Alter, da hast du am Abend eine Pulle Jackie weggezogen, ohne dass wirklich was geklingelt hat im Kopf. So, ne? Warst zwar angedonnert und das waren schon die ersten Warnsignale und ja, und für mich ist jetzt einfach so, weil es mir einfach auch das Jahr nicht so gut ging, war der erste Schritt auf jeden Fall erstmal alle Elemente rauslassen, die Situation noch schlechter machen. Und das ist, da muss ja jetzt kein Einstein sein, um zu wissen, dass Alkohol gerade psychische Belange nicht besser macht. Und auf einmal war so, welche Überraschung, nicht getrunken. Und auf einmal waren Probleme zwar noch da, aber sie waren nicht mehr ganz so groß. Und vor allen Dingen hat man auch die Energie gehabt, sie anzugehen, die du halt verschwommen und verkatert halt irgendwie nicht hattest. So, ne? Und ursprünglich war es für mich so gesetzt, dass ich gesagt habe, na, ich trinke jetzt erstmal 1-2 Monate nicht. Und mittlerweile bin ich so an dem Punkt, dass ich sage, eigentlich habe ich gar kein Bedürfnis mehr zu trinken gerade, weil es mir besser geht tatsächlich als in den letzten Jahren ohne Suff irgendwie. Und ich meine, sag niemals nie, es kann auch sein, dass ich mal irgendwann mal wieder einfach mal Bock drauf habe. Aber dann ist es natürlich auch die Frage, warum trinkt man? Also ist es aus einem guten Gefühl raus oder ist es halt, um wirklich was wegzuspülen? Und da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe in den letzten Jahren viel Stress und viele Probleme auch weggesoffen. So. Und jetzt gehe ich viele Dinge mit einem klaren Kopf an und das ist ein harter Weg. Das ist auch ein Weg, der nicht einfach ist. Aber es, muss ich tatsächlich sagen, es geht mir besser als, seit sehr langer Zeit ging es mir nicht so gut wie jetzt gerade.
Das sind die 40er. Das hat mein Alter hat das auch gemacht. Mein Alter hat auch mit 40 Rauchen, Alkohol, Kaffee aufgegeben und das nur noch in Coca-Cola umgesetzt.
Ja, krass.
Und war sonst, ne, ich habe so einen Alten gehabt, der hat eigentlich niemand so wirklich mit mir gesprochen, aber später, an so einem Zeitpunkt, so, Junge, lässt es mit dem Alkohol sein, lässt es mit. Und dann, ne, ja, früher, da ging das ja auch alles einfacher damit und so. Und man hat dann schon gemerkt, so, ah, krass, du hast in deinen 40ern, hast du halt gemerkt, dass du halt die 20 Jahre, wo du Energie und wo du Power hattest, die Probleme halt einfach weggesoffen, hört sich so hart an, aber eigentlich ist es die Wahrheit, so weggespült hast.
Ja, ja, ja. Also man hat dann doch schon, man muss ja auch sagen, also viele, romantisierte Abende, ich meine, hatten wir auch, ne? Also ich kann mich auch erinnern, wir sind ja durch Hamburg gezogen und hatten auch wilde Abende, aber vieles ist dann auch so rückblickend, weil es so verschwommen auch ist, weil man gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat, wie es war, denkt man so, ah, das war so super geil und das war so super cool und bla. Und wenn du dann aber so teilweise, naja, ist ja Zeitalter, so jeder hat ein Smartphone und auch mit Konzerte gespielt früher, bist du von der Bühne gegangen, rotzt du dich, ah, das war das beste Konzert, geil, geil. Und dann siehst du das Video am nächsten Tag und denkst dir, Alter, was war das für eine gequirlte Scheiße. So, und weiß ich nicht. Also alles hat seine Zeit und es gab auch gute Abende und ich glaube, es ist auch nicht verwerflich, beide Seiten mal kennengelernt zu haben. Und die eine extreme Seite habe ich halt kennengelernt und jetzt versuche ich mich halt eben so mit 40 mal mit der anderen Seite anzufreunden. Und merke aber zum Beispiel auch ganz klar, dass ich Konzerte, also gerade unsere eigenen Konzerte, ganz anders wahrnehme. So, also ich ganz anderes Gefühl auf der Bühne und am Anfang auch ein bisschen beklemmt, weil ich schon, Alkohol wirkt ja nun mal auch enthemmend und du hast nicht so ein Lampenfieber und so weiter. Aber jetzt, wo ich mich so wirklich straight dran gewöhnt habe, nicht zu trinken vor den Shows, Alter, ich nehme das einfach alles viel bewusster wahr, so, ne? Ich nehme auch die Reaktion der Leute viel krasser wahr. Ich merke viel schneller, wenn die Stimmung absackt, wenn ich merke, so, ich muss jetzt doch noch ein bisschen mehr Gas geben und so weiter, ne? Und das ist gut.
Du siehst auch viel fitter aus. So fit habe ich dich, glaube ich, in den letzten 5 Jahren, die wir uns kennen, noch nie gesehen.
Ja, das ist, sagen mir viele und ich merke es halt auch einfach, ne?
Siehst richtig gut aus.
Ja, also bisschen Augenringe, so, weil das ist, Touren ist und also ich liebe Touren, aber man ist auch glücklich, wenn so eine Tour dann vorbei ist, Alter. Also egal, wie ich es liebe, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch wirklich so auf so einen ganz gediegenen Jahreswechsel, so auch das so, weißt du, sonst war Silvester schon Wochen vorher, okay, wo ist Party, wo schießen wir uns ab, wo wirklich wird eskaliert bis zum geht nicht mehr. Und dieses Jahr werde ich mich mit meiner Partnerin zu zweit ganz gediegen vor den Fernseher setzen, vielleicht noch 1-2 Freunde mal über Nachmittag besuchen gehen und ganz ruhig machen und ohne Alkohol. So geil kochen, irgendwie vielleicht einen Film gucken und vögeln. Auch gut. Grüße!
Geil, dann drehen wir uns jetzt noch eine Zigarette.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Stunde der ehrlichen Worte.
Gerne.
Glaube oder erahne, dass du in 10 Jahren definitiv eine sehr interessante Biografie schreiben könntest. Die Baseball-Jahre sind vorbei.
Die Spazierjahrgänge beginnen.
Genau.
Mein Leben als Spaziergänger.
Dein Leben als Spaziergänger. Genau, mit Sebastian Matzen. Wir wären aber auch ein ganz guter Podcast eigentlich. Wenn,
unfassbar gut.
Da haben die Leute richtig Bock drauf.
Das ist, also ich sage, die schlimmste Kombination, die es im deutschen Pop-Punk-Bereich gibt, ist wirklich Matzen, Ängste Montreal. Das ist
die Spießigkeit des Herren.
Es ist wirklich, also alles eigentlich auf den ersten Blick solide angekommene Herrschaften, aber diese Dreierkombination ist katastrophal. Also ich kann's, also und du dann noch dazu als Host sozusagen.
Ja, das wäre der Wahnsinn.
Alter, ich sag dir, dann ist
Land unter.
Ja, das wäre.
Wir haben eine Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl Playlist, die ist auf Spotify, solange ihr noch da seid. Da wünschen wir uns immer nette Songs da drauf. Welchen Song sollen wir von der Ängst-Platte draufnehmen? Neue Single?
Ich hätte gerne aus gegebenen Zeitanlass unsere Standalone-Single von davor, Denker und Dichter.
Gut, dann wünsche ich mir noch von dir einen Song, wo du gerade sagst, der ist jetzt gerade immer in meiner Playlist, in meiner Tour-Playlist, weil es ein richtig guter Song ist.
Oh, das ist, oder muss ich gleich nochmal gucken, wie der heißt. Der Song heißt Gary und das ist von Steve. Oh, hast du Spotify gerade hier? Hast du dein Handy gerade hier?
Nee, er habe natürlich ausgemacht. Warte, Steve Witkoff. Steve.
Nee, der heißt, ey, der ist so gut. Warte, das muss ich raussuchen. Also ein unfassbar krasser Sänger. Es ist sogar einer meiner, ja, das ist sogar mein Favorite Song gerade. Und der Song heißt Gary und ist von Steven Wilson Jr.
Steven Wilson Jr.
Krasser Typ, sieht aus wie ein Serienmörder. Unfassbar, ist so.
So Jeffrey Dahmer-mäßig.
Der sieht aus wie Jeffrey Dahmer. Also ist kein Witz. Auch so, genau so eine Brille. Krasser Mucker, krasse Stimme. Der hat hier letztens auch in Hamburg eines seiner wenigen Deutschlandkonzerte gespielt.
Ist das der Sänger von Porcupine Tree?
Nee, das ist, der macht so Solo halt wirklich.
Okay.
Und, aber brutal gut. Also es ist so ein bisschen folkig, bisschen Country-mäßig angehaucht, aber sehr düstere Songs. Und der hat eine Platte gemacht, ich glaube, die heißt irgendwie Songs for My Father oder so heißt sie, glaube ich. Auch die Historie ist krass, so alleinerziehender Vater irgendwie hat ihn und seinen Bruder irgendwie großgezogen. Der Vater war Boxer, hat Boxkämpfe gemacht, um im Prinzip alles zu finanzieren und so weiter. Und sehr nachdenkliche Musik, aber mag ich sehr, sehr gerne, bringt mich auf Tour sehr runter. Also und der Song Gary ist Killer.
Und dann wünschen wir euch noch einen besinnlichen 25. Live ist ja jetzt vorbei. Macht ihr noch irgendein Konzert?
26 kommt die B-Tour. Da sind wir nochmal ab April unterwegs.
Die B-Tour.
Die klassische B-Tour.
Leer, Trier.
Nee, lustigerweise irgendwie tatsächlich ist B-Tour bei uns auch relativ große Städte, glaube ich, wieder irgendwie.
Also okay.
Ich glaube Bremen und was weiß ich was irgendwie so. Also.
Aber dann redest du immer noch mit mir dann, ne?
Dann rede ich noch. Also meldest dich einfach bei meinem Anwalt und dann gucken wir mal weiter.
Alles klar, gut. Wir wünschen euch alles Gute, alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.